Hier ist Feuertrutz on Air, der Podcast für den vorbeugenden Brandschutz. Diese Folge wird unterstützt von der Lindner Group, ihrem zuverlässigen Partner für ganzheitliche Lösungen rund um Innenausbau, Gebäudehülle, Gebäudetechnik, Isoliertechnik und Brandschutz aus einer Hand.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuertrutz on Air, dem Podcast für den vorbeugenden Brandschutz. Mein Name ist André Geselchen und heute spreche ich mit Professor Gerd Gebürtig über denkmalgeschutzte Gebäude und Brandschutz. Gemeinsam möchten wir beleuchten, wie Brandschutz in historischen und denkmalgeschützten Gebäuden umgesetzt werden kann, welche besonderen Herausforderungen die Planung solcher Maßnahmen mit sich bringt und welche Lösungen es gibt, um die historische Substanz zu erhalten. Professor Gebürtig muss sich wohl niemandem vorstellen, der schon länger im vorbeugenden Brandschutz tätig ist, aber für den Fall der Fälle, dass wir hier Gasthörer haben, tue ich das dennoch gerne. Professor Dr. Gerd Gebürtig hat in Weimar Architektur studiert und leitet nun seit über 30 Jahren die Planungsgruppe Gebürtig, Architekten und Ingenieure. 2008 promovierte er zum Dr. Ing und ist seitdem als Prüfingenieur für Brandschutz tätig. Er engagiert sich zudem in verschiedenen Normungsgremien des DIN und seit 2014 lehrt er als Professor für Brandschutz an der Bauhaus-Universität Weimar. Zudem leitet er seit 2019 das Referat Brandschutz der WTA. Die WTA ist die wissenschaftlich-technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege. Professor Gebürtig gehört zu den Fachleuten für Brandschutz in Bestandsgebäuden und im Denkmalschutz, begeistert mit seinen Vorträgen und hat eine ganze Reihe von Fachbüchern zu diesen Themen auch geschrieben. Aus meiner Sicht haben die alle zwar die falsche Farbe auf dem Cover, aber unter der Oberfläche steckt natürlich dennoch viel Fachwissen und Erfahrung. Professor Gebürtig, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Herzlich willkommen.
Ebenfalls herzlich willkommen natürlich Ihnen erstmal. Danke ich für die Einladung und herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern, egal wo Sie uns jetzt gerade sozusagen lauschen.
Ja, Herr Gebürtig, mich interessiert zum Auftakt mal so ganz persönlich, warum ist der Brandschutz in denkmalgeschützten oder historischen Gebäuden Ihr Thema? Was interessiert Sie persönlich daran so sehr?
Ja, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass schon meine Eltern sehr viel Wert darauf gelegt haben, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Das hat mich als Kind sehr genervt, aber später weiß man dann ja, warum man das dann irgendwann tut. Und schon in Urlauben, wenn man unterwegs war, immer wurde geschaut, wo ist eine interessante Kirche, ein historisches Gebäude und so weiter und so fort. Mein Vater selbst, Architekt, hat sich damit sehr beschäftigt und hat wohl diese Leidenschaft auf mich übertragen. Anders kann ich es nicht erklären. Und dann bin ich an der Universität, sprich der damaligen Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar, durch den Professor Wirth so richtig da drauf geschubst worden. Und er hatte zündende Vorlesungen zum Thema, die uns alle begeistert haben. Das waren noch die Zeiten, wo Professoren tatsächlich dafür gesorgt haben, dass wir Studentinnen und Studenten nicht nur auf den Sitzen saßen, sondern auf den Stufen der Hörsäle. Damit haben wir allerdings die Rettungswege verbaut, davon heute gar keinen mehr erzählen.
Ja, interessant. Da muss ich sagen, Respekt vor Ihren Eltern. Ich habe meine Kinder diesen Sommer noch durch Venedig geschleppt, voller alter Gebäude, diese Stadt. Aber Interesse konnte ich da noch nicht wecken. Vielleicht gelingt mir das aber auch. Es gibt da jetzt offensichtlich ein Vorbild.
Ja, das geht manchmal auch mit kleineren Dingen. Wie Sie ja wissen, bin ich ja in den sogenannten neuen Bundesländern aufgewachsen. Und da hatte man nicht ganz so viele Reisemöglichkeiten. Das beschränkte sich dann doch eher auf den Ostblock. War aber trotzdem sehr interessant.
Glaube ich. Ja, verraten Sie uns doch vielleicht zum Auftakt einmal ganz grundlegend. Was macht eigentlich ein altes Haus, sag ich mal, laienhaft zu einem denkmalgeschützten Gebäude?
Das sind die Werte, die dieses Gebäude sozusagen in sich trägt. Ich habe kürzlich von einer Kollegin, das ist die Elisabeth Endres, einen sehr schönen Satz gehört, die davon spricht und sagt, wir müssen erkunden, welche Talente ein Haus hat. Also genau genommen ist das zum Denkmalwerden ein Talent eines Gebäudes, weil es eben einen baulich-räumlichen, einen baukünstlerischen oder einen Memorialwert hat. Das könnte auch sein, zum Beispiel eine Türklinke, die von Napoleon angefasst worden ist, die selbst gar keinen Wert hat, aber durch das Berühren sozusagen uns Menschen einen Wert vermittelt. Wenn wir es tatsächlich ein bisschen genauer nehmen, fast schon wissenschaftlich, sprechen wir von Sachen, Sachgesamtheiten oder tatsächlich auch Sachteilen. Oder Ensembles. Also alles, das ist möglich. Sprich, es kann eben das große Ganze ein Denkmal sein oder nur ein kleiner Teil wie ein Kunstgegenstand. Wichtig ist, dass es inventarisiert wurde. Und dazu gibt es in den Ländern entsprechende Denkmalbücher oder Denkmallisten. Und dort muss es dann eingetragen werden. Und da steht dann genau drin, das und das und das ist ein Kulturdenkmal.
Und wenn Sie jetzt als Brandschützer an einem Bestandsgebäude arbeiten, Sie erkennen das dann an der Plakette oder der Auftraggeber sagt das in jedem Fall oder wo stoßen Sie spätestens auf die Information, dieses Gebäude oder diese Teile im Gebäude sind denkmalgeschützt?
Ja, bestenfalls macht das natürlich der Entwurfsverfasser oder die Entwurfsverfasserin, dass die sozusagen sich schon vorher damit beschäftigen. Denn wir als Brandschützer greifen ja logischerweise auf alle anderen Teile der Planung zurück. Sollte es mal nicht so sein oder ist man vielleicht sogar der Erste, der an der Planung beteiligt ist, dann ist man aus meiner Sicht verpflichtet, da wirklich nachzuschauen. Es gibt dort ganz gute Nachschlagewerke, zum Beispiel Georg de Hio ist so ein Schlagwort. Das ist eine Buchreihe, wo man nachschauen kann. Die ist mittlerweile auch online verfügbar. Das ist sehr, sehr positiv. Und diese Buchreihe wird von den Landesämtern für Denkmalpflege fortgeführt. Das heißt, die geben einfach ein, Fragestellungen, ob das Gebäude unter Denkmalschutz steht oder nicht. Und dann haben sie schon mal die erste Information, ob ich da mit dem Denkmalschutz sozusagen konfrontiert bin. Denn es bedeutet in der Regel ja etwas mehr Schwierigkeit bei der Brandschutzplanung.
Jetzt interessiert uns ja heute vor allem dieses Spannungsfeld zwischen Sicherheit und dem Erhalt von Gebäuden. Welche gesetzlichen Brandschutzanforderungen gelten denn für ein denkmalgeschütztes Gebäude? Ich gehe mal davon aus, viele werden ja gebaut worden sein, als zum Beispiel ein Brandschutzkonzept nach Bauordnung noch nicht vorgeschrieben war. Also wenn ich jetzt so in so einem Gebäude bin und habe den Auftrag, das brandschutztechnisch zu begleiten, ja, auf welche gesetzlichen Anforderungen muss ich da Rücksicht nehmen?
Herr Gesellchen, jetzt muss ich Sie tatsächlich erstmal korrigieren, weil das heißt ja nicht Erhalt, sondern Erhaltung. Wenn wir vom Erhalt eines Gebäudes sprechen, müssen wir es ja erst bekommen, sozusagen per Post. Also aus meiner Sicht, und ich bin ja ein sogenannter Wörthianer, weil ich bei dem schon zitierten Professor Wörth studiert habe, also es ist einfach besser, wenn wir von Erhaltung von Gebäuden sprechen. Nun, aber natürlich ist erstmal die zwingende Voraussetzung das jeweilige Denkmalschutzgesetz des Landes. Also wenn wir mit einem Baudenkmal, mit einem Kulturdenkmal zu tun haben, müssen wir uns an das Denkmalschutzgesetz halten. Der Föderalismus in Deutschland ist ja die Ursache auch dafür, dass wir nicht nur eine Landesbauordnung haben, sondern auch genauso immer ein Landesdenkmalschutzgesetz. Und dort steht natürlich drin, dass wir die Baudenkmale entsprechend zu erhalten haben. Habe ich nun mit einem jüngeren Baudenkmal zu tun, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Dann muss ich natürlich parallel mich auch mit den sogenannten zur Errichtungszeit geltenden Vorschriften beschäftigen, sprich beispielsweise mit der Bauordnung des Jahres 1956. Alles, was natürlich dann weit vor dem Ersten Weltkrieg liegt, also zumindest seit dem Jahr 1919, dort wird es dann wirklich dünn. Aber man findet zum Beispiel historische Bauordnungen, auch schon im Mittelalter. Eine der ältesten, die mir bekannt sind, stammen aus dem 11. Jahrhundert für Kiel oder 12. Jahrhundert Lübeck. Das sind so Städte, die schon sehr viel Wert drauf gelegt haben. Vielleicht kann ich da sogar einen kleinen interessanten Scherz einbringen. Lübeck ist eine der Städte, die zweimal abgebrannt sind, bevor sie gegründet worden sind. Und da hat man gesagt, lasst uns doch mal eine Feuerordnung machen und dann die Stadt gründen. Lübeck ist heute Weltkulturerbe. Ja, also tatsächlich ist es wichtig, dass man immer wieder schaut, was galt wohl zur der Errichtung des Gebäudes. Das heißt, erstmal beschäftige ich mich damit, wann ist das Gebäude errichtet worden. Ich beschäftige mich damit, steht es unter Denkmalschutz oder nicht. Und dann ist der nächste Schritt zu schauen, gab es denn vielleicht doch schon zur Errichtungszeit entsprechende Vorschriften des Brandschutzes. Und natürlich bei allen neueren Gebäuden, das sage ich mal zumindest so ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, finden wir das, schaut man auch ruhig mal in Archive und findet durchaus historische Baugenehmigungen.
Jetzt gibt es ja auch noch Bestandsschutz, also für Gebäude, die einmal genehmigt wurden, gilt er ja im Prinzip. Wie verhält sich das zum Denkmalschutz? Ist das so eine Art Bestandsschutz Deluxe?
Kann man eigentlich so sagen. Auf jeden Fall durch diese berühmte Eintragung in einem Denkmalbuch oder der Denkmalliste. Das ist wieder Landesrecht, deswegen habe ich jetzt beide Begriffe genannt. Die werden jetzt im Allgemeinen auch schon online tatsächlich verfügbar. Die Länder werden da wirklich immer besser. Und wenn ich dann also dort reinschaue und finde tatsächlich die bauliche Anlage, das Gebäude oder eben den Teil dieses Gebäudes, dann habe ich dafür erstmal einen Bestandsschutz. Die Krux ist aber leider, geschützt ist damit erstmal nur die Substanz. Denn ob ich nun in dem Gebäude trotzdem eine Versammlungsstätte haben darf oder nicht, hängt natürlich davon ab, ob eine Gefahrensituation besteht. Selbst wenn es schon mal genehmigt sein sollte. Sie finden beispielsweise eine Genehmigung aus dem Jahr 1892. Es gab damals sogar schon eine Versammlungsstättenverordnung im Sinne der heutigen Musterversammlungsstättenverordnung. Und vielleicht wurde das Gebäude auch genehmigt und diese Versammlungsstättenverordnung, die galt ab 1889. So schnell waren die damals auch nicht. Ne? Man sagt ja mal so schön, die Preußen schießen auch gar nicht so schnell. Das war nämlich eine preußische Vorschrift. Und vielleicht hat die dann der Baupolizist damals noch nicht angewendet. Dann habe ich natürlich zunächst einen Bestandsschutz. Der hilft mir aber dann nicht weiter, wenn eine Gefahr konkret sein sollte.
Gut, also natürlich der Schutz des Bestandes hat irgendwo Grenzen, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist. Das löst ja auch manchmal Projekte aus in Bestandsgebäuden. Und was mich jetzt interessiert, wenn ein Brandschutzplaner mit so einem Gebäude befasst ist, gibt es denn da bei all der Individualität der Gebäude im Bestand, gibt es da trotzdem irgendwo Standards oder Leitfäden, an denen man sich orientieren kann? Was habe ich da als, als Werkzeuge an der Hand?
Die gibt es durchaus. Also zunächst tatsächlich historische Handwerksvorschriften. Es gibt hervorragende Bücher über das Zimmermannshandwerk, auch zur Vermauerung von Natursteinen oder auch von künstlichen Steinen, die man immerhin schon seit dem 18. Jahrhundert so eine Art genormt hat. Es war zwar keine DIN-Norm, aber es gab dort tatsächlich unter anderem preußische Vorschriften im Sinne einer heutigen Norm. Und dann aktuell kann ich sehr empfehlen, das Arbeitsheft 13 der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in den Ländern, kurz VDL genannt. Kann man auch ganz einfach eingeben, VDL, und schon kommen Sie auf die Internetseite. Und dort ist dieses Arbeitsheft 13 Brandschutz im Baudenkmal verfügbar. Sie haben ja freundlicherweise schon die WTA genannt, die so einen etwas sperrigen Namen hat, nämlich die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. Bei dieser gibt es mittlerweile 3 Merkblätter und 2 ganz brandaktuelle Merkblattentwürfe, die ich ja auch bei Ihnen beim Feuertrutzkongress vorstellen durfte. Hat auch ein großes Hallo gefunden. Diese Entwürfe kann man sich sogar kostenlos downloaden auf der Internetseite der WTA, und es gibt wirklich ganz gute Fachliteratur. Und da möchte ich unbedingt meinen Kollegen Stefan Apel nennen, der aus Ihrer Sicht ja das richtige Label des Buches schon hat, sprich im Feuertrutzverlag erschienen sind. Sehr, sehr gute Bücher. Mein geschätzter Kollege Silvester Karwart hat sehr interessante Bücher zum Thema geschrieben und ein paar stammen ja auch von mir. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nachzuschauen. Aber es gibt eben keine Normen. Da sind wir erst dran. Geplant ist tatsächlich eine europäische Norm zum Thema Cultural Heritage Buildings. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir hatten gerade vor kurzem eine Sitzung, das wird noch bis 2030 sich hinziehen.
Werbung. Die Lindner Group steht für vorbeugenden Brandschutz aus einer Hand, der Gebäude und Menschen schützt. Das Motto der Experten für integrierte Brandschutzlösungen: 100% sicher, 100% Lindner, damit es gar nicht so weit kommt. Als Komplettanbieter begleitet Lindner ihr Projekt von der Planung über den Bau bis zum Betrieb mit individuellen, geprüften und zertifizierten Brandschutzlösungen für Büro- und Industriegebäude. Lindner, Ihr Partner für ganzheitlichen Brandschutz.
Aber interessant, dass man da auch auf der Ebene dran arbeitet. Das wusste ich gar nicht. Nochmal interessanter Fakt. Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen ins Detail. Wo sehen Sie denn so die größten Konfliktfelder zwischen den Anforderungen des Denkmalschutzes und den brandschutztechnischen Vorgaben? Und haben Sie vielleicht ein paar Beispiele für uns, wo solche Konfliktlinien typischerweise verlaufen?
Ja, leider habe ich da relativ viele. Da muss ich jetzt schauen, dass ich jetzt nicht zu weit ausschweife.
Wir haben ja Zeit.
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass wir natürlich für die historischen Gebäude kaum Klassifikationsnormen im heutigen Sinne haben. Alle, die uns jetzt zuhören und Brandschutzfachleute sind, wissen sofort, wenn ich DIN 4102 Teil 4 sage, was gemeint ist. Das ist eine Art Klassifikationskatalog, wie wir heute aktuell moderne Baustoffe und Bauteile klassifizieren. Das gibt es aber tatsächlich erst seit dem Jahr 1934. Sprich, alle noch davor gebauten Gebäude, und von denen haben wir ja doch durchaus viele in der Bundesrepublik, dort kann ich wieder nur in diesen historischen Zimmermanns-, Mauerwerks-, Handbüchern etc. nachschauen. Ich finde dort auch einiges, aber eben nicht im Sinne der heutigen Norm. Und wenn ich mich jetzt leider, und da möchte ich wirklich nicht nur die zuständigen sogenannten prüfenden Stellen wie Bauaufsichten sozusagen in die Verantwortung nehmen. Das fängt schon bei uns Brandschutzplanerinnen und Brandschutzplanern an, dass wir dann nicht das Ziel aus dem Auge verlieren und nur nach solchen Vorschriften suchen, sondern eben, ich greife auf den Begriff von vorhin zurück, die Talente entdecken. Ja, und dann zwar im Abgleich mit den heutigen Vorschriften analysieren, an welchen Stellen das Bauwerk nicht mehr so funktioniert oder übereinstimmt und an welchen doch. Ja, dass man das sozusagen herannimmt, um zu finden, was kann das Gebäude, obwohl es nicht heutigen Vorschriften entspricht. Das ist eigentlich die besondere Herausforderung. Ja, dass man sozusagen erkennt, was kann das Gebäude, obwohl es nicht heutigen Vorschriften entspricht.
Trotzdem wird es ja so sein, dass diese Gebäude auch manche Dinge nicht können, wo Sie als Brandschützer sagen, oh, das muss es jetzt aber können. Ich denke zum Beispiel an Rettungswege, ja, die Auslegung von Rettungswegen. Haben Sie da nochmal so typische Punkte, wo Sie sagen, das sehe ich eigentlich häufig in denkmalgeschützten Gebäuden, dass das so ein Knackpunkt ist, wo wir heute sagen würden, das müsste man baulich anders lösen. Es lässt sich aber hier schwierig umsetzen, ohne den Charakter des Gebäudes zu verändern.
Ja, das ist natürlich insbesondere die Brennbarkeit von Baustoffen. Wir haben ja oftmals brennbare Treppengeländer, auch brennbare Bauteile, die nicht bekleidet sind, wie Holzbalkendecken in Gebäuden. Das ist natürlich etwas, was insbesondere die Feuerwehr sehr stark umtreibt, weil natürlich eine solche Brennbarkeit bei einem Brandfall sich durchaus verheerend auswirken kann. Insbesondere auf Rettungswege, wie Sie das schon erwähnt haben. Aber es kommt auch dazu, wir haben teilweise zu schmale Treppen. Wir haben gewendelte Treppen, da kommt der Arbeitsschutz mit ins Spiel. Es geht ja dann nicht nur darum, ob jemand sozusagen sterben würde bei einem Brandfall, was wir natürlich unbedingt vermeiden wollen, aber es kann ja auch eine Verletzung entstehen, die aber arbeitsschutzrechtlich natürlich nicht gewollt ist. Also diese Dinge sind tatsächlich vermehrt Probleme bei historischen Gebäuden. Aber wenn wir jetzt mal moderne Baudenkmale nehmen, gibt es sowas anderes wiederum, nämlich, dass wir sehr offene Treppenhäuser haben, die dann keinerlei Abtrennung im Sinne eines Treppenraums, den die Bauordnung haben möchte, verfügbar haben. Das sind so ganz eklatante Probleme, die man hat. Und die sind auch viel wichtiger als zum Beispiel ein mangelhafter Feuerwiderstand. Ja, nur weil ich gegenüber der heutigen Vorschrift diesen mangelhaften Feuerwiderstand habe, muss eben nicht gleich ein Problem auftreten, was mich zur Nachrüstung führt. Aber wenn es um Rettungswege geht, da wird es natürlich eklatant. Und da muss man natürlich auch einschreiten, selbst wenn das denkmalpflegerische Herz dann hochschlägt. Die Frage ist natürlich, was das Richtige ist. Muss ich dann zwangsläufig diese Treppe meinetwegen entfernen oder bekleiden? Oder muss ich vielleicht auch mal nachdenken, gemeinsam mit der Bauherrenschaft, ist das die richtige Nutzung für das Denkmal, die wir vorhaben? Und da kommt nochmal ins Spiel, dass manchmal auch die falsche Herangehensweise seitens der Bauherrin oder auch der Planer sozusagen im Raum steht, dass man nicht rechtzeitig vor einer eventuellen Überforderung warnt. Und da verstehe ich dann auch Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger, die sagen, muss das denn sein? Muss denn in diesem Gebäude unbedingt eine Disco? Also, da habe ich natürlich ein komplett veraltetes Wort verwendet. Wahrscheinlich würde man heute sagen, ein Club sozusagen da drin stattfinden.
Das berührt einen ganz interessanten Punkt, den ich für heute auch auf dem Zettel hatte. Und zwar interessiert mich, wie gestaltet sich denn so typischerweise die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Denkmalschutzbehörden? Sehen die Sie jetzt als Brandschützer eher als einen Verbündeten, weil Sie nun mal jemand sind, der dafür sorgen will, dass das Gebäude vor den Flammen geschützt wird? Oder sehen die Sie eher als Bedrohung, weil Sie befürchten, am Ende schlagen Sie vor, da eine hässliche Außentreppe an das Gebäude zu setzen oder alle schönen alten Holztüren durch moderne Brandschutztüren zu ersetzen? Wie ist da dieses Spannungsverhältnis? Ist das ein Miteinander oder knirscht das auch?
Ich sag mal so, in vergangenen Zeiten, 10 Jahre minus, war es fast immer Letzteres. Das war der Brandschützer, war der Bösewicht, der dem Gebäude etwas ganz, ganz Schlimmes antun will. Das hat sich, glaube ich, und das fühle ich auch wirklich, und das ist auch nicht nur ein Gefühl, das ist eine Wahrnehmung, die real ist. Ich glaube, wir sehen uns zukünftig oder zunehmend als Verbündete. Natürlich sind wir alles nur Menschen und diese Konflikte gehen dann ja seltener vom Bauwerk selber aus, als durch Menschen, die daran beteiligt sind. Also das ist eine Wahrnehmung, die ich doch immer wieder habe, wo ich mich auch an die eigene Nase fassen muss, weil sicherlich man auch die Kommunikation einfach mal falsch beginnt und da wäre es ganz gut zu sagen, Reset, lasst uns nochmal von vorne beginnen. Also letztendlich ist das Allerwichtigste, dass man sich gegenseitig wirklich ernst nimmt. Ja, es wird ja mal viel vom Wort Respekt gesprochen, aber das ist hier absolut richtig, dass man die gegenseitigen Schutzinteressen, die man zu vertreten hat, der eine den Denkmalschutz, der andere den Brandschutz und der nächste hat die Kosten im Blick, der Bauherr zum Beispiel, seinen Bestandsschutz, dass man das gegenseitig respektiert und erstmal beginnt und sagt, wir sind alle auf einer Stufe.
Gut, wobei für derjenige, der die Kosten im Blick hat, für den sind Sie als Brandschützer ja wahrscheinlich doch auch oft jemand, der eine Bedrohung darstellt, oder?
Für den bin ich fast eher manchmal der Bösewicht als für die denkmalpflegerische Seite. Das ist wohl richtig. Aber auch da muss ich ja Empathie erzeugen. Und das ist ganz wichtig. Wir Brandschützerinnen und Brandschützer, wir sind da in der Mitte. Und wir müssen Empathie ausstrahlen in die eine wie in die andere Richtung. Wir müssen Verständnis und Sensibilität auch dafür haben, dass eine Bauherrin, ein Bauherr nicht endlos Geld hat. Aber genauso müssen wir Empathie entwickeln für diese Werte, von denen ich ja vorhin auch sprach. Und wenn es eben die Türklinke ist, die ein berühmter Mensch angefasst hat, dazu brauche ich natürlich Geschichtsbewusstsein, auch ein gewisses Sendungsbewusstsein. Und ich glaube, die Kunst liegt darin, dass man dann als Brandschützer auf den jeweils vielleicht gegenüberliegenden Seiten einen Perspektivwechsel erzeugt. Das heißt, wenn ich tatsächlich dem Denkmalschutz nahebringen kann, diese Treppe ist so wichtig, sonst sterben Menschen. Und ich muss natürlich dem Brandschutz klar machen, das ist eine so einmalige Türklinke, die muss jetzt nicht durch einen Notausgangsverschluss ersetzt werden. Da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. Und dem Bauherrn muss man vermitteln, dass er einfach ein ganz, ganz tolles Gebäude mit ganz vielen Talenten hat, für das es sich lohnt, auch durchaus auch mal etwas mehr Geld auszugeben.
Vielleicht haben Sie da auch persönlich gute Karten, weil man merkt Ihnen ja an, auch heute im Gespräch, wie dass Sie mit dem Herzen auch dabei sind, wenn es um historische Gebäude geht. Ich glaube, da wird man Ihnen das auch abnehmen, dass Sie nach einer guten Lösung suchen und jetzt nicht nur mit der Perspektive des Brandschutzers und der Sicherheit an die Dinge herangehen. Ich glaube, das hilft wahrscheinlich auch weiter.
Ja, genau. Das ist wirklich das, was ich auch immer wieder verlange. Ja, auch in Seminaren, in denen wir dieses Thema besprechen, da merke ich das immer wieder, dass Brandschützerinnen und Brandschützer dort auf einen zukommen und da sozusagen fragen und gerne nochmal eine Liste hätten. Und ich kann eigentlich immer nur antworten, die Liste gibt es nicht. Beschäftigt euch mit dem Gebäude, lest darüber, nehmt das Gebäude ernst, nehmt eure Gegenüber ernst und stellt auch mal ein Stück weit vielleicht den Brandschutz nach hinten, um dann klarzumachen, dass, wenn man das alles diskutiert, sozusagen die Notwendigkeit dieser neuen Treppe sich fast schon automatisch ergibt. Und das ist immer gut, wenn sozusagen der andere mit einmal sagt, nee, da braucht man eine Treppe. Das hatte ich mal mit einer Studentin, das war ein fantastisches Gespräch, sie hatte einen Entwurf vorgelegt und ich merkte ziemlich schnell, dass es ein sehr, 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 sehr langer Rettungsweg war und dass da was fehlt. Und dann habe ich mit ihr gemeinsam auf den Plan geschaut und habe eben nicht gleich geschimpft. Das gelingt mir nicht immer, muss ich dazu sagen. Sondern ich habe so geguckt und habe gesagt, wo laufen jetzt die Menschen lang? Und dann beschrieb sie das und mit einmal stockte sie und sagte, so ein Mist. Da fehlt eine Treppe. Ja, und wenn man das schafft, ja, diese Erkenntnis, das ist dann eigentlich das Beste.
Jetzt haben wir schon gehört, wie es gelingen kann, so mit gegenseitigem Verständnis und Respekt vor den Zielen, die der jeweilige Partner da mitbringt, zur Lösung zu kommen. Aber es gibt doch auch bestimmt Fälle, wo Sie als Brandschützer sagen, hier ist meine Grenze aber wirklich erreicht. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns, wo das sein kann, wo Sie selbst sagen, auch wenn Sie das Gefühl haben, das würde ich zwar auch selber gerne erhalten, was ich hier vorfinde, aber dann können wir das Gebäude nicht mehr so nutzen, wie wir es nutzen wollen. Da ist einfach Schluss mit lustig und den Kompromiss kann ich nicht mehr eingehen.
Ja, das ist glasklar. Man muss wirklich sagen, der Denkmalschutz hört dort auf, allerspätestens auf, wenn das Leben oder die Gesundheit von Menschen betroffen sein würden. Das müssen wir wirklich akzeptieren. Das heißt allerdings beim Baudenkmal nicht zwangsläufig, dass dann das Baudenkmal sozusagen abgerissen werden muss und dass wir es zwangsläufig umbauen müssen. Das bedeutet zunächst, dass das Baudenkmal dann nicht mehr genutzt werden kann. Ja, für diese Nutzung, die wir beispielsweise vorhaben, zum Beispiel ein Raum für eine Vorlesungsreihe, eine Buchlesung, ähnliches, was ja gerade in Schlössern und Burgen gerne mal veranstaltet wird, weil ich dort eben 80 Personen in einen Raum reinlassen möchte. Die Treppe ist aber nur 55 Zentimeter breit und die besteht aus Holz und sie hat auch noch unterschiedliche Steigungsmaß. Dann muss ich sagen, die Treppe kann erstmal bleiben. Wir können vielleicht diesen Bereich museal nutzen mit einer ganz kleinen Anzahl von Personen. Sowas gibt es in Weimar verschiedentlich. Zum Beispiel, ich sitze ja heute gerade sozusagen in Weimar und spreche mit Ihnen und da haben wir das gerade für einen Teil des Goethehauses so vereinbart, weil diese Treppe kann da nicht entfernt werden, weil Goethe ist auf dieser Treppe gelaufen. Das ist natürlich ein Memorialwert, da würden Sie ja sozusagen Weimar die Seele rausreißen, wenn sie eine Treppe aus einem Gebäude entfernen, die Goethe benutzt hat. Aber ich kann dann eben nicht eine Vielzahl von Menschen reinlassen. Und das ist auch der Unterschied zu einem nur ganz normalen Gebäude, was nicht unter Denkmalschutz steht. Dort kann ich mehr verlangen, weil ich da nicht diese Wertschätzung als Gesellschaft diesem Gebäude gegenüber aufzubringen habe. Aber wie gesagt, ich muss die Reißleine ziehen. Und das sind in der Regel dann Rettungswege, aber grundsätzlich Menschen dürfen nicht gefährdet werden. Wir spielen nicht mit dem Leben und der Gesundheit von Menschen, nur weil wir Denkmalschutz betreiben. Dann müssen wir uns als Gesellschaft daran gewöhnen, dass wir ein Gebäude nur anschauen können, aber wir können es nicht weiter nutzen.
Das wär dann auch wiederum schade. Aber was mich jetzt auch noch interessiert, vielleicht nochmal zurück zu so Detaillösungen. Wie oft sind es denn beispielsweise anlagentechnische Lösungen als Kompensation für einen baulichen Mangel, die Sie im Denkmal einsetzen? Ist das eher die Regel oder die Ausnahme? Ich sage zum Beispiel jetzt mal eine Sprinkleranlage, die vielleicht irgendwo einen baulichen Mangel kompensieren soll. Ist das häufig eine Lösung?
Ja, die Sprinkleranlage hoffentlich nicht mehr, weil wir da ganz andere moderne Möglichkeiten haben. Aber auf jeden Fall ist es die Anlagentechnik. Das ist völlig klar. Aber ich möchte nicht nur die Anlagentechnik nehmen. Ich möchte mal bewusst ein Wertepaar einbringen. Also es sind oftmals sogar organisatorische Maßnahmen zunächst. Das hängt aber von der Nutzung natürlich ab. Habe ich etwas, wo ich organisatorische Maßnahmen durchführen kann, zum Beispiel in Schulen, zum Beispiel in Museen, zum Beispiel auch in Versammlungsstätten. Und es gibt andere Gebäude, gerade auch Wohngebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Da kann ich natürlich weniger organisatorisch lösen. Da werde ich das dann eher anlagentechnisch tun müssen. Und da gibt es zum Beispiel natürlich die Brandmeldeanlage, einschließlich eine Alarmierung. Die ist natürlich ein Klassiker, weil ich dann sehr frühzeitig merke, es brennt. Und ich kann dann quasi einen mangelhaften Feuerwiderstand ausweisen, beziehungsweise ihn kompensieren, ihn ausgleichen. Wobei ich das Wort Kompensation gar nicht so gerne mag. Eigentlich ist es ja eher, es ist dann eine notwendige Brandschutzmaßnahme, um das Defizit auszugleichen. Ja, weil das Wort Kompensation finden wir so im Bauordnungsrecht nicht, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber auf jeden Fall Brandmeldeanlagen, auf jeden Fall auch so Druckbelüftungsanlagen, Spüllüftungsanlagen, also um Rettungswege von Rauch zu befreien, zumindest für die Zeit der Selbstrettung, derzeit, wo praktisch niemand mit Schutzanzug im Gebäude ist und ähnliche Dinge. Und ganz neu, das heißt, so neu sind sie eigentlich auch nicht, aber relativ neu, Wassernebellöschanlagen. Die sind eigentlich sehr interessant im Gegensatz zu Sprinkleranlagen, weil sie sehr wenig Wasser nur benötigen und eben auch zum Beispiel zur Sicherung und Rettung beitragen können, indem ein Rettungsweg ausreichend lange sicher ist.
Gut, das kennen wir ja zum Beispiel aus Bränden in Bibliotheken. Was das Feuer nicht beschädigt hat, hat das Löschwasser oder das Wasser, was aus einer Sprinkleranlage dann käme, vernichtet oder beschädigt. Also klar, das ist vielleicht nicht die beste Lösung, da massenhaft Wasser auf das Inventar zu bringen.
Da gibt es sogar schon aus den 1830er Jahren eine hochinteressante Veröffentlichung, die übrigens den Brand in der Herzogin Anna-Meyer-Bibliothek, auf den Sie ja gerade so ein bisschen anspielen, schadlos überstanden hat. Dieses Buch wurde gesichert und hatte weder einen Brand noch einen Wasserschaden. Und in diesem Buch hat ein Herr Tedeschi darüber philosophiert, was schlimmer sei. Der Brand in einem Gebäude oder die Maßnahmen und die Löschmaßnahmen, um einen Brand zu verhindern bzw. zu bekämpfen. Also da war ich richtig quasi geflasht, dass ich habe mich mal mit dem Brand damals beschäftigen müssen sozusagen, war als sachverständiger Zeuge der Staatsanwaltschaft dort tätig und finde dort dieses Buch, was eigentlich ein Teil des Schlüssels ist, mit einem Baudenkmal richtig umzugehen.
Ja, das ist wirklich eine tolle Anekdote an der Stelle. Mich würde nochmal interessieren, Sie haben ja viel Erfahrung, haben schon viele Projekte ja auch begleitet oder da die Herausforderungen gelöst aus Sicht des Brandschutzes. Fällt Ihnen da eins, wo Sie sagen, das war eine besonders große Herausforderung? Und dass Sie uns das kurz schildern, was da das Besondere war?
Man schwankt immer so ein bisschen bei solchen Fragen, nämlich möchte ich jetzt etwas sagen, was ein ganz altes Gebäude ist, was jeder kennt? Da sage ich mal das Goethehaus. Das kennt natürlich nahezu jeder. Und ich habe ja schon kurz darüber gesprochen, wenn natürlich dort so ein berühmter Mensch, dessen Werke wir alle heute noch schätzen, nach über 250 Jahren, so ein Gebäude benutzt hat, dann geht uns das was an. Ja? Fast jeder hat ja doch in der Schule was davon gehört. Aber auf der anderen Seite versteht das ja jeder. Viel spannender sind ja die Baudenkmale, wo man es gar nicht erwartet. Und da würde ich dann doch lieber das Scharun-Theater in Wolfsburg nennen. Das ist ein Gebäude aus den 1960er, 1970er Jahren, ein Stahlbetonbau, wo fast jeder sagt, ja, das ist ein Stahlbetonbau. Wo gibt es da Probleme? Aber das ist ein sehr junges Baudenkmal, ein sehr einzigartiges Baudenkmal, weil dieser berühmte Architekt Hans Scharoun leider nur ein Theater hinterlassen hat. Er hat fantastische Konzerthallen, Museen und was nicht alles hinterlassen, aber nur ein Theater. Das heißt, eine solche Singularität macht es besonders schwer und dann mit einmal kommen fast schon banale, scheinbar banale Ausstattungsgegenstände wie eine Rettungswegbeschilderung, wie ein Türknauf, ja, wie eine Tür, die ersetzbar scheint, mit einmal in den Vordergrund und das dann zu erhalten und vor allen Dingen allen Beteiligten zu vermitteln, wie wichtig das ist dann echt schwierig und da sind wir wirklich besonders stolz, glaube ich, auf dieses Objekt. Da sind also mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Büros ganz, ganz toll tätig gewesen und was uns natürlich auch gefreut hat, wir haben tatsächlich den Feuerschutzpreis Brandschutzkonzept des Jahres 2018 damit gewonnen.
Ich wollte auch gerade sagen, da klingelt was bei mir, kann mich gut erinnern. Das haben Sie dann auch ausführlich im Feuerschutzmagazin vorgestellt, das Projekt, das können die Abonnentinnen und Abonnenten, die uns da gerade zuhören, natürlich auch im Archiv nachlesen und sich das dann nochmal genauer anschauen. Das war wirklich ein tolles Projekt, da kann ich mich gut dran erinnern. Mich würde noch interessieren, wie steht es um die Wirtschaftlichkeit, wenn wir über Brandschutz und Baudenkmal reden? Sind die Maßnahmen dort immer teurer als in anderen Gebäuden, also jetzt normale Bestandsgebäude oder wenn Sie einen Neubau planen? Wo liegen da so die Kostentreiber?
Das sind nicht die Maßnahmen selbst, die die Kosten treiben müssen. Ich bin der Überzeugung, dass eigentlich der falsch verstandene Brandschutz eher der Kostentreiber ist. Das kann auch mal eine sozusagen Übervorsorge sein, dass man denkt, besonders viel hilft auch viel. Es ist eigentlich ähnlich wie bei einem Medikament oder bei einer Behandlung durch die Physiotherapie. Ich kann ja nicht erwarten, dass alles mit einmal ganz viel hilft, sondern ich brauche auch eine gewisse Zeit. Das geht schon los beim Entwickeln des Verständnisses für das Gebäude. Und je besser ich diese Grundlagen im Kopf habe, umso eher werde ich auch wirklich wohl dosierte Maßnahmen finden. Ja, und da bin ich immer ganz gerne doch bei dem berühmten Architekten Mies van der Rohe. Das muss ich natürlich jetzt einbringen als jemand, der in Weimar studiert hat. Wir haben das schon immer gelernt, wie er so schön sagte, less is more. Ist ja ein Widerspruch. Weniger ist mehr. Das kann ja gar nicht sein. Weniger ist weniger und mehr ist mehr. Aber das gilt für den Brandschutz. Also sprich, wir können es vermeiden, dass Brandschutz Kostentreiber ist. Natürlich ist Brandschutz nicht immer billig, aber das hat damit zu tun, die richtigen Überlegungen anzustellen. Und ich glaube, dann findet man fast schon automatisch den richtigen Weg dorthin. Wobei ich auch noch eins sagen muss, das war mir lange Zeit gar nicht so bewusst, dass Mies van der Rohe das gar nicht erfunden hat, dieses Motto. Das war eigentlich Christoph Martin Wieland, der eigentlich dieser eigentliche Begründer der Weimarer Klassik. Der hat bereits zu der Zeit, als Goethe hier eintraf, das muss so um 1774, 75 gewesen sein, eigentlich schon gesagt, dass minder oft mehr sei. Das heißt also, Mies van der Rohe hat, und da merkt man wieder, wie wichtig das ist, Geschichte zu verstehen. Mies van der Rohe hat auf etwas zurückgegriffen, was über 200 Jahre alt ist. Mittlerweile sind seine Gebäude selbst Baudenkmale. Es gibt ein Gebäude in Berlin, das steht noch mitten in Berlin, das wiederum so einen Zusammenhang dazu entwickelt. Dort gibt es einen Kostentreiber, dort hat man nämlich das Tragwerk mit bestimmten Materialien beschichtet, um die Feuerwiderstandsfähigkeit zu erhöhen. Aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig, weil in einem solchen Museum kann es derart gar nicht brennen, weil ich dort sehr hohe organisatorische Maßnahmen habe. Dort hängen sehr, sehr wertvolle Bilder. Es wäre nicht schlimm, wenn da jemand einfach mit dem Feuerzeug rangehen darf und das anzünden würde. Das Gebäude hat sich über 50 Jahre, 60 Jahre lang super bewährt. Da verstehe ich da nicht so ganz, warum man dann solch eine Maßnahme, die relativ viel Kosten erzeugt hat, sozusagen angesetzt hat. Ja, da kommt man dann auch mal zum Thema Kostentreiber. Aber ich bin noch mal dabei, das hat mehr mit uns Menschen zu tun als mit dem historischen Gebäude selbst.
Okay, das heißt, also derjenige, dem das Gebäude gehört oder der am Ende da auf die Kosten blickt, der muss nicht reflexartig unbedingt blass werden, wenn er merkt, ich muss mit einem Brandschützer reden über mein Gebäude.
Nein, aber ruhig kritisch hinterfragen. Also das, und das möchte ich ausdrücklich auch auf mich selbst beziehen, ja, dass man das jetzt nicht vielleicht falsch versteht, ja, da kritisiert er jetzt solche Dinge. Nein, man muss sich selbst immer wieder auf den Prüfstand stellen. Ich habe das ist relativ gemein, kann man fast schon sagen, ich wurde vor knapp 2,5 Jahren damit konfrontiert, ein Brandschutzkonzept, was wir vor etwa 15 Jahren erstellt haben, jetzt umzusetzen. Und ich sage Ihnen klipp und klar, ich habe in diesem Brandschutzkonzept Maßnahmen gefunden, die ich heute nicht mehr für notwendig erachte. Das heißt, wir entwickeln uns doch auch alle selbst. Ja, und da muss man ganz ehrlich sein und durchaus sagen, jawohl, habe ich damals so gesehen, ich habe meine Meinung entwickelt. Und das ist ja auch kein hinter irgendeiner Fahne hinterherrennen, sondern das ist einfach die menschliche Entwicklung. Da haben wir, glaube ich, in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viel, auch gemeinsam mit dem Feuertrutz wirklich, das sage ich an dieser Stelle absolut gerne, voneinander gelernt, uns weitergebracht und auch gemerkt, dass so wichtig Brandschutzmaßnahmen sind, auch immer wieder sich auf den Prüfstand zu stellen und genau zu hinterfragen, brauche ich das wirklich? Oder wäre es nur gut, dass wir es tun? Und da muss man beim Baudenkmal besonders hinschauen, weil beim Baudenkmal muss man dann vielleicht nochmal auf etwas verzichten, was aus Brandschutzsicht zwar wünschenswert wäre, aber eben um historische Schichten nicht zu verletzen, vielleicht doch lieber nicht durchgeführt werden soll.
Die Selbstreflexion und auch der genaue Blick scheint mir da sehr wichtig zu sein und nicht das Überstülpen von Standardmaßnahmen, von denen man ausgeht, die müssten jetzt in jedem Gebäude so anzuwenden sein, sondern da wirklich auf die Individualität des Gebäudes auch zu schauen. Ich glaube, das ist klar geworden. Was mich auch noch interessieren würde, Herr Gebuttig, vielleicht wissen Sie das, wenn wir über die Landesgrenze hinausschauen, gibt es im Ausland andere Methoden, die dort zur Verfügung stehen, um mit solchen Herausforderungen umzugehen? Ist Ihnen da was bekannt?
Mir ist da schon was bekannt, weil ich sitze ja unter anderem jetzt in dem Europäischen Normungsausschuss zur Bewahrung des kulturellen Erbes. Kann aber jetzt mit einigem Stolz sagen, dass wir von der deutschen Seite aus da sehr weit vorne sind. Also diese WTA-Merkblätter, die es beispielsweise jetzt bei uns gibt, die mittlerweile auch in Englisch verfügbar sind, hat kein anderes europäisches Land. Das kann man so feststellen. Sehr interessant ist Österreich. In Österreich gibt es eine wunderschöne Veröffentlichung mit dem Titel Standards der Baudenkmalpflege vom Bundesdenkmalamt in Österreich herausgegeben. Die kann man auch kostenlos downloaden. Ist nicht nur interessant für Brandschützer, sondern generell für alle, die sich mit dem Entwerfen und mit dem Umbauen und Entwickeln von Baudenkmalen beschäftigen. Eine wirklich sehr, sehr interessante Veröffentlichung. Dort ist auch ein Teil Brandschutz enthalten. Aber auch die österreichischen Kollegen haben doch immer wieder einen Blick auf uns. Also wir sind ja auch eine Nation, die sich immer gerne selbstkritisch sieht. Aber an dem Punkt sind wir wirklich ziemlich weit vorne. Und mit der Freude, Sie merken das ja auch, bringe ich uns da auch ein, weil ich sozusagen als Vertreter der WTA in diesem Ausschuss sitze. Allerdings, das kann ich schon sagen, sind andere Länder etwas sensibler im Umgang mit Baudenkmalen. Das heißt, andere Nationen stellen den Denkmalschutz noch weiter nach vorne, als es in Deutschland ein Thema ist. Also insofern sind wir in Deutschland durchaus auch seitens des Denkmalschutzes bereits sehr kompromissbereit, was viele gar nicht so wahrnehmen. Ja, weil ich ja auch oft höre, ja, der Denkmalschutz, der besteht da drauf und das macht uns das Leben so schwer als Brandschützer. Da kann ich wirklich sagen, nein, das stimmt nicht. Die Denkmalpflege in der Bundesrepublik Deutschland ist eigentlich sehr, sehr gesprächsbereit. Aber ich komme wieder darauf zurück, wir sind alle Menschen. Es geht doch mal in die Richtung, mal in die Richtung. Aber von dem Grundsatz her hat sich auch die institutionalisierte Denkmalpflege sehr entwickelt in Deutschland und ist gesprächsbereit gegenüber dem Brandschutz. Das sehe ich in anderen europäischen Nationen mitunter nicht so.
Ja, danke für diesen Blick auch nochmal über den deutschen Tellerrand hinaus. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist deutlich geworden, wie anspruchsvoll und vielschichtig dieser Bereich ist und dass sich funktionaler Brandschutz mit dem Erhalt historischer Werte durchaus verbinden lässt. Herzlichen Dank, Professor Gebuttig, für diese spannenden Einblicke und Erfahrungsberichte zum Brandschutz in denkmalgeschützten und historischen Gebäuden.
Ja, ich danke Ihnen für das anregende Gespräch.
Das war's für diese Folge von Feuer Trutz on Air. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch nicht genug haben, abonnieren Sie doch einfach jetzt noch schnell diesen Podcast. Außerdem würde ich mich freuen, Sie am 5.11. in Köln begrüßen zu dürfen. Dann nämlich findet die Feuer Trutz Fachtagung zu Brandschutz im Bestand statt, mit vollen Vorträgen und Referenten. Sie finden alle Infos zu diesem Event unter www.feuertrutz.de beim Menüpunkt Veranstaltungen. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie sicher.